Tag 218. Heute lesen wir im Alten Testament aus Psalm Kapitel 65, dazu 2. Samuel Kapitel 20 und Hesekiel Kapitel 29. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 12 bis 34. Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids, ein Lied. Auf dich harrt der Lobgesang, o Gott, in Zion, und dir wird das Gelübde erfüllt werden. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Missetaten überwältigen mich. Unsere Übertretung, du wirst sie sühnen. Wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden uns sättigen von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels. Du wirst uns antworten durch furchtgebietende Taten in Gerechtigkeit. Du Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde und des fernsten Meeres, der du die Berge gründest in deiner Kraft, der du mit Macht umgürtet bist, der du das Brausen der Meere stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker, damit vor deinen Wunderzeichen sich fürchten, die an den Enden der Erde wohnen. Du lässt jubeln den Osten und den Westen. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst das sehr reich. Der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so bereitest du das Land zu. Du tränkst seine Furchen, feuchtest seine Schollen, mit Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deiner Güte und deine Fußstapfen triefen von Fett. Es triefen Auen in der Steppe und mit Jubel gürten sich die Hügel. Die Weiden kleiden sich mit Schafen und die Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Es traf sich aber, dass dort ein nichtswürdiger Mensch namens Scheba war, ein Sohn Bichris, eines Mannes von Benjamin, der stieß in das Schofarhorn und sprach: Wir haben keinen Anteil an David, noch ein Erbe an dem Sohn Isais. Jeder von euch gehe zu seinen Zelten, Israel. Da zogen alle Israeliten von David weg und folgten Scheba, dem Sohn Bichris. Aber die Männer von Juda hingen ihrem König an, vom Jordan bis nach Jerusalem. Als aber David zu seinem Haus in Jerusalem kam, da nahm der König die 10 Nebenfrauen, die er zurückgelassen hatte, damit sie das Haus hüteten, und gab sie in Gewahrsam und versorgte sie. Er ging aber nicht mehr zu ihnen ein, und sie blieben eingeschlossen bis zum Tag ihres Todes, eine Witwenschaft zu Lebzeiten des Ehemannes. Und der König sprach zu Amasa: Berufe mir alle Männer von Juda innerhalb von 3 Tagen, und danach stelle dich hier wieder ein. Und Amasa ging hin, um Juda einzuberufen, aber er blieb aus über den Zeitpunkt, den er ihm bestimmt hatte. Da sprach David zu Abisai: Nun wird uns Scheba, der Sohn Bichris, mehr Schaden antun als Absalom. Nimm du die Knechte deines Herrn und jage ihm nach, dass er nicht etwa feste Städte für sich gewinnt und so unseren Augen entkommt. Da zogen die Männer Joabs aus, ihm nach, und die Kreter und Pleter und alle Helden. Sie zogen aus von Jerusalem, um Scheba, dem Sohn Bichris, nachzujagen. Als sie aber bei dem großen Stein bei Gibeon waren, kam ihnen Amasa entgegen. Joab aber war mit seinem Waffenrock bekleidet, und darüber war der Gurt für das Schwert, das an seiner Hüfte, in seiner Scheide, befestigt war. Als er nun hervortrat, fiel es heraus. Und Joab sprach zu Amasa: Geht es dir gut, mein Bruder? Und Joab fasste mit seiner rechten Hand Amasa beim Bart, um ihn zu küssen. Amasa aber achtete nicht auf das Schwert in Joabs Hand, und der stach ihn damit in den Bauch, dass sich seine Eingeweide auf die Erde ergossen, und er starb, ohne dass jener ihm noch einen Stich gab. Joab aber und sein Bruder Abisai jagten Scheba, dem Sohn Bichris, nach. Es trat aber einer von den Burschen Joabs neben Amasa und sprach: Wer an Joab gefallen hat und es mit David hält, der folge Joab nach. Amasa aber wälzte sich mitten auf der Straße in seinem Blut. Als aber der Mann sah, dass alle Leute dort stehen blieben, schaffte er Amasa von der Straße auf das Feld und warf Kleider auf ihn, weil er sah, dass alle Vorübergehenden stehen blieben. Als er nun von der Straße weggeschafft war, folgte jedermann Joab nach, um Scheba, dem Sohn Bichris, nachzujagen. Der aber zog durch alle Stämme Israels bis nach Abel und Beth-Macha und ganz Berim, und sie versammelten sich und folgten ihm auch nach. Jene aber kamen und belagerten ihn in Abel-Beth-Macha, und sie schütteten einen Wall um die Stadt auf, bis hin zur Vormauer. Und das ganze Volk, das mit Joab war, unterwühlte die Mauer, um sie zum Einsturz zu bringen. Da rief eine weise Frau aus der Stadt: »Hört her, hört her! Sag doch zu Joab, komm hierher, ich will mit dir reden!« Als er sich ihr nun näherte, sprach die Frau: »Bist du Joab?« Er sprach: »Ich bin's.« Sie sprach zu ihm: »Höre die Worte deiner Magd.« Er sprach: »Ich höre.« Da redete sie und sprach: »Vor Zeiten pflegte man zu sagen, man frage doch in Abel, und so kommt man zum Ziel. Ich bin eine von den Friedfertigen, Getreuen in Israel, und du willst eine Stadt und Mutter in Israel umbringen? Warum willst du das Erbteil des Herrn verschlingen?« Joab antwortete und sprach: das sei ferne von mir, dass ich verschlingen und verderben sollte. Die Sache verhält sich nicht so, sondern ein Mann vom Bergland Ephraim namens Scheba, der Sohn Bichris, hat seine Hand gegen den König, gegen David, erhoben. Ihn allein sollt ihr herausgeben, so will ich von der Stadt abziehen.« Die Frau sprach zu Joab: »Siehe, sein Haupt soll zu dir über die Mauer geworfen werden.« Und die Frau wandte sich an das ganze Volk in ihrer Weisheit. Da schlugen sie Scheba, dem Sohn Bichris, den Kopf ab und warfen ihn Joab zu. Und er stieß in das Schofarhorn. Und sie zogen ab von der Stadt, jeder zu seinen Zelten. Joab aber kehrte wieder zum König zurück nach Jerusalem. Und Joab war über das ganze Heer Israels gesetzt und Benaja, der Sohn Jojadas, über die Kreter und Pleter. Adoram aber war über die Fronarbeit gesetzt und Josaphat, der Sohn Achiluts, war Kanzelschreiber. Und Seja war Staatsschreiber und Zadok und Abjatar waren Priester und auch Ira, der Jairiter, war ein Minister Davids. Im 10. Jahr, am 12. Tag des 10. Monats, erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen den Pharao, den König von Ägypten, und weissage gegen ihn und gegen ganz Ägypten. Rede und sprich, so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich komme über dich, Pharao, du König von Ägypten, du großes Seeungeheuer, das mitten in seinen Strömen liegt und spricht: Mein Strom gehört mir und ich habe ihn mir gemacht. So will ich dir deine Haken in deine Kinnbacken legen und die Fische in deinen Strömen an deine Schuppen hängen. Und ich will dich herausziehen aus deinen Strömen samt allen Fischen in deinen Strömen, die an deinen Schuppen hängen. Und ich will dich samt allen Fischen in deinen Strömen in die Wüste schleudern, dass du auf dem freien Feld liegen bleibst. Man wird dich weder auflesen noch einsammeln, sondern ich will dich den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels zum Fraß geben. Dann sollen alle Einwohner Ägyptens erkennen, dass ich der Herr bin, weil sie für das Haus Israel wie ein Rohrstab gewesen sind. Wenn sie dich in die Hand nahmen, so knicktest du ein und durchstachest ihnen die ganze Schulter. Und wenn sie sich auf dich lehnten, so zerbrachst du und lähmtest ihre Hüften. Darum, so spricht Gott, der Herr: Siehe, ich will das Schwert über dich bringen und Menschen und Vieh in dir ausrotten, und das Land Ägypten soll zur Wüste und Einöde werden, und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Weil der Pharao sagt: Der Strom gehört mir und ich habe ihn gemacht. Darum, siehe, komme ich über dich und über deine Ströme, und ich will das Land Ägypten zu Trümmerstätten machen, zu einer schrecklichen Einöde, von Migdol bis nach Siene, bis an die Grenze von Kusch. Kein Fuß eines Menschen soll es durchwandern, auch kein Fuß eines Tieres soll es durchwandern, und es soll 40 Jahre lang unbewohnt bleiben. Und ich will das Land Ägypten zu einer schrecklichen Wüste machen, inmitten verwüsteter Länder, und seine Städte sollen unter zerstörten Städten 40 Jahre lang verwüstet sein. Aber die Ägypter will ich unter die Heidenvölker zerstreuen und in die Länder versprengen. Dennoch spricht Gott, der Herr, so: Wenn die 40 Jahre vollendet sind, will ich die Ägypter aus den Völkern, unter die sie zerstreut worden sind, wieder zusammenbringen. Und ich will das Geschick der Ägypter wenden. Ja, in das Land Patros, in das Land ihres Ursprungs, will ich sie zurückbringen, dass sie dort ein geringes Königreich sein sollen. Ja, es soll geringer sein als andere Königreiche, so dass sich künftig nicht über die Völker erheben wird. Denn ich will sie so vermindern, dass sie nicht mehr über die Völker herrschen werden. Sie werden auch für das Haus Israel künftig keine Zuflucht mehr sein, die ihre Missetat in Erinnerung bringt, wenn sie sich zu ihnen wenden. Und sie sollen erkennen, dass ich Gott, der Herr bin. Und es geschah im 27. Jahr, im ersten Monat, am ersten Tag des Monats, da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, Nebukadnezar, der König von Babel, hat seine Heeresmacht schweren Dienst tun lassen gegen Tyrus. Alle Häupter sind geschoren und alle Schultern zerschunden, aber Lohn ist ihm und seinem Herrn von Tyrus nicht zuteil geworden für den Dienst, den er gegen sie tun musste. Darum, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will Nebukadnezar, dem König von Babel, das Land Ägypten geben, dass er sich dessen Reichtum aneigne und es ausraube und ausplündere. Das soll seinem Herr als Lohn zuteil werden. Als Sold für seine Arbeit, die er verrichtet hat, will ich ihm das Land Ägypten geben, weil sie für mich gearbeitet haben, spricht Gott, der Herr. Zu jener Zeit will ich dem Haus Israel ein Horn hervorspressen lassen, und dir werde ich es gewähren, den Mund aufzutun in ihrer Mitte. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist doch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Und das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott, dem Vater, übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet, denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn hat es dann, dass einige von euch sich für die Toten taufen lassen? Wieso lässt man sich für Tote taufen, wenn Tote gar nicht auferstehen? Oder warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Das ist keine Übertreibung. So wahr ich durch Jesus Christus, unseren Herrn, stolz auf euch bin, Geschwister. Euer Glaube ist ja ein Ergebnis meines gefahrvollen Dienstes. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen, denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen.